SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Marc Nölke. Einen schönen guten Morgen.
Danke fürs Dasein. Guten Morgen.
Sie sind Personal Trainer und haben sich spezialisiert dabei aufs Gehirn. Es wird sportlich fürs Hirn heute Vormittag. Sie sagen nämlich über sich, Sie sind ein einfach besser Trainer. Ich mache Menschen besser, sagen Sie. Also wir haben bis um 12 Uhr Zeit. Kriegen wir da was hin?
Ja, ich hoffe es doch. Es wird knapp, weil wir kennen uns nicht so gut. Ich müsste von Ihnen ein bisschen mehr Hintergrundwissen wissen, wenn es um Sie geht. Aber vielleicht kann ich Sie auch dann ein bisschen interviewen und Sie können ein paar Sachen verraten.
Naja, in erster Linie sollen Sie ja Sachen verraten, aber im Radio Thema Nummer 1 ist natürlich das Zuhören. Also wie würden Sie vorgehen, wenn Sie jemanden im Besser-Zuhören trainieren?
Ja, Zuhören hat was mit Achtsamkeit zu tun und mit Raum geben. Und wenn wir das durch die Gehirnperspektive betrachten, gibt es natürlich das Ohr mit all seinen komplizierten Anlagen und bestimmte Nerven, den achten Hirnnerv, der dann die akustischen Informationen neben den Gleichgewichtsinformationen auch ins Stammhirn transportiert. Es gibt hörverarbeitende Bereiche in den Temporallappen und wir könnten mit verschiedenen Übungen daran arbeiten, dass all diese Netzwerke mehr aktiviert werden. Das wäre die neuronale Arbeit, aber es gibt natürlich auf der anderen Seite auch eine mentale Arbeit, also eine Arbeit an einem Mindset. Viele Menschen wollen immer nur sagen und sagen und sagen und springen bei jedem Stichwort gleich rein und hören einfach schlecht zu. Und das ist eine Ebene, mit der ich nicht so viel zu tun habe. Das machen andere Berufsgruppen. Ich kümmere mich eher um die grundlegenden neuronalen Fähigkeiten.
Was in jedem Fall rauszuhören ist, es ist ein komplexes Thema, also mit 2 Stunden könnte es tatsächlich dann knapp werden. Sie sagen aber über sich, Sie sind geprüfter Diplomtrainer, Coach, Ihre Trainings basieren auf neurowissenschaftlichen Erkenntnissen, das war jetzt gerade auch schon rauszuhören, und gut 10.000 Stunden Erfahrung mit ganz unterschiedlichen Menschen, von 8 bis 80, von chronisch Kranken bis zum Olympiasieger, und das spricht jetzt für viel Erfahrung und Ihr Erfahrungsschatz ist gewachsen aus einer eigenen sportlichen Karriere, denn Sie sagen, Sie haben fast 20 Jahre gebraucht, um herauszufinden, dass die Ursache für Ihre Probleme nach einem Trainingsunfall beim Skispringen bei den Olympischen Spielen von Albertville 92 neurologisch bedingt war. Wie haben Sie das denn rausbekommen?
Ja, wie hat sich das kann ich jetzt in der Retrospektive natürlich so sagen. Das war ein langer Prozess und ich bin damals schwer gestürzt, habe mir die Milz gerissen, hatte Rippenbrüche, hatte auch eine sehr schwere Gehirnerschütterung. Aber bei diesem Sturz in Albertville, da stand diese Gehirnerschütterung nicht so im Zentrum der Behandlung, der akuten Behandlung, weil die lebensbedrohliche Situation durch den Milzriss natürlich im Vordergrund stand. Und es gab eine Notoperation und so weiter und eine große Narbe und pipapo. Ich habe dann irrsinnig lange gebraucht, bis ich wieder normal funktionieren konnte. Und als die äußerlichen Wunden geheilt waren, die Narbe okay war und ich die Freibegabe dann wieder bekam, um Sport zu treiben und auch wieder Ski zu springen, ging es mir einfach anders als vorher. Also ich habe mich einfach nicht mehr gut wahrgenommen, meinen Körper nicht mehr so gut gespürt, hatte so oft das Gefühl, dass ich echt neben mir stehe und quasi aus der Haut fahre. Es gab so eine Verbindung zum Körper nicht mehr, wie das vorher eigentlich immer der Fall ist. Sehr wichtiger Aspekt auch, gerade beim Skispringen. Es hat mich irrsinnig verunsichert. Es kamen später andere Symptome dazu, wie Sehprobleme. Ich habe dann Abi machen müssen und habe nicht mehr lesen können, weil die Buchstaben angefangen haben, auf dem Papier umherzuspringen. Konzentrationsfähigkeit wurde schlechter. Was ich natürlich heute weiß und damals nicht wusste, ist, dass eine Gehirnerschütterung Spätfolgen hat, dass Entzündungen im Gehirn passieren, die nicht immer von selbst sich rehabilitieren durch die normalen Reize.
Ja, und genau diese Stichworte wollen wir gleich aufgreifen, denn Sie haben dadurch selbst ein spezielles Training entwickelt, nennt sich Neuroathletik. Und Sie haben sich als jüngster deutscher Skispringer für die Olympischen Spiele in Albertville damals qualifiziert. Welche Erinnerungen haben Sie noch an die Qualifikation?
Ach, ich kann mich noch erinnern, dass wir, ich glaube, damals in Engelberg waren. Und in Engelberg war ein Weltcup. Und ich war mit einem Schwarzwälder zusammen auf dem Zimmer mit Andreas Scherer, wenn ich mich recht erinnere, aus Rohrsberg. Und ja, wir wussten, dass gerade irgendwelche Funktionäre darüber entscheiden, wer zu den Spielen fährt. Und ich war 18 Jahre alt oder so und hatte ganz gute Vorleistungen bei der Tournee, bei der Finanzentournee und war beim Skifliegen ganz gut. Und ja, wir haben dann gezittert und in so einem Dachkämmerchen in so einem alten Hotel gesessen und in den Himmel gestarrt. Und ich habe davon geträumt, dass es eigentlich nicht sein kann, dass ich das innerhalb so kurzer Zeit schaffe. Und dann kam irgendwann der Trainer ins Zimmer und sagte, Marc, du bist dabei. Und ich habe mich irrsinnig gefreut, natürlich.
Ja, damit geht im Grunde der größte Traum eines Sportlers in Erfüllung. Und dann gab es einen Trainingsunfall, der Ihr Leben entscheidend veränderte. Welche Erinnerungen haben Sie daran?
Ja, das war quasi das offizielle Training vor dem Wettkampf in Albertville. Ich war nominiert da für die Mannschaft, für den Wettkampf auf der Kleinen Schanze. Und im letzten Training, ich bin gut gewesen. Also ich bin immer besser geworden und ich war einer der ersten V-Springer in Deutschland. Und wir hatten diese Bindungseinstellung mit dieser neuen Skiführung nicht so richtig im Griff.
Ganz viel ausprobieren wahrscheinlich.
Ja, genau. Und ich habe mir so ein paar Sachen bei den Österreichern abgeguckt, weil die waren da besser als wir und waren besser betreut und waren fachlicher da schon ein bisschen weiter mit Toni Innauer an der Spitze. Und habe dann das Materialtuning ein bisschen übertrieben und dann gab es einen Materialdefekt. Und die Bindung hat bei der Landung blockiert und ich bin sehr unerwartet, sehr, sehr heftig gestürzt. Und ich weiß dann nur noch, das kam so aus dem Nichts, dass ich da lag mit starken Schmerzen und ich habe nur noch französische Menschen und Sprache gehört um mich herum. Und
Sie waren nicht bewusstlos?
Nee, nicht bewusstlos. Dann wurde mir der Anzug aufgeschnitten und ich habe versucht aufzustehen. Man hat mich festgehalten. Bin ich sehr wütend geworden. Dann hat man mich zu Boden gedrückt und dann habe ich geschrien, so. Und dann weiß ich noch, dass ich in diesem Acker lag und über mir nur den Hubschrauber gesehen habe mit einem ganz netten Menschen, der dann versucht hat, mich weiter zu beruhigen. Das waren so die situativen Erinnerungen, ja, die ich da noch habe. Ja, und dann gibt es verschiedene Sachen, die danach noch passiert sind.
Es gab eine Notoperation, ja. Ihnen wurden Teile der Milz entfernt. Wann haben Sie realisiert, dass Ihre aktive sportliche Karriere beendet ist? Denn Sie haben es ja, glaube ich, Sie haben es eben auch mal angedeutet, noch eine Weile danach probiert.
Ach, weiß ich gar nicht genau, wann ich das realisiert habe. Ich wollte es eigentlich nicht wahrhaben und habe dann noch, ich glaube, 2 Jahre lang versucht, irgendwie wieder Fuß zu fassen oder 2,5 oder 3. Und es ging aber nicht und es wurde immer schlechter. Und ich wollte eigentlich den Absprung ins normale Leben auch nicht wagen, weil ich gar nicht wusste, was kann ich denn noch. Ne? Ich habe mich so fixiert auf diesen Traum und hatte noch keine Erfahrung gesammelt, wusste nicht, was ich sonst noch kann. Also ich wollte eigentlich in dieser Welt des Sports bleiben und erstmal erfolgreich werden. Und deswegen habe ich diesen Dropout eigentlich verzögert. Also ich wusste schon, dass es nicht mehr funktionieren wird eigentlich, aber ich wollte nicht aussteigen.
Also eine ganz schwierige Situation des Loslassens dann, das haben Sie dann geschafft und Sie haben eine eigene Trainingsmethode entwickelt, die Sie jetzt spezialisiert haben, Neuroathletik fürs Gehirn. Gab's das denn eigentlich damals schon, als Sie Ihren Trainingsunfall beim Skispringen hatten?
Nein, natürlich nicht. Wir haben uns damals über solche Dinge überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Das war ganz einfach, man hat ein bisschen Sprungkraft trainiert und ein bisschen Beweglichkeit trainiert und hat versucht, die Technik zu verbessern. Aber man hat schon gedacht an mentale Faktoren und an gutes Mindset und an Mut und wie man mit Angst und Stress und Nervosität umgeht. Aber Neurologie war ja in den 90er Jahren, angewandte Neurologie war völliges Fremdwort und ist ja heute auch noch zum Teil.
Ja, wobei wir gerade das Mentale jetzt auch bei vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei den Olympischen Spielen kam das Mentale ja immer wieder auch zum Vorschein, dass sie gesagt haben, genau das hat mir auch geholfen und es braucht die Kombination von beidem. Wann ist Ihnen denn das Thema zum ersten Mal begegnet? Die erste Übung in Sachen Neuroathletik, können Sie sich erinnern?
Ja, also ich habe bei der österreichischen Nationalmannschaft im Skispringen gearbeitet und habe da 2006 als Co-Trainer angefangen und hatte so die Aufgabe, guck dir mal unser Trainingsprogramm an und versuch mal irgendwie freie Hand da was besser zu machen. Wir wollen die Besten sein. Und die Idee war dann eigentlich, nach viel Research bin ich darauf gekommen, dass alles, was mit Lernen zu tun hat und mit Erholung zu tun hat, ein bestimmter kranialer Nerv macht, der Vagusnerv, ein sehr, sehr großer Hirnnerv. Und der hat sehr weitreichende Auswirkungen. Und ich habe dann überlegt, okay, wie können wir den denn aktivieren? Und man kann natürlich einen Schrittmacher da reinsetzen, so einen kleinen Chip, der das dann macht, elektrisch.
Klingt nicht so als...
Und das machte man zu dem Zeitpunkt, fing man so gerade mit an, solche Sachen. Und es hatte sehr, sehr gute Ergebnisse. Aber kann man nicht so gut machen mit Sportlern. Okay, was gibt's noch für Möglichkeiten? Okay, man kann das über Atmung machen, über Achtsamkeitstraining machen. Dann schlagen wir vielleicht zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir probieren das mal aus. Und dann habe ich so ein Neurologiebuch gekauft und habe geguckt, okay, wo ist denn der Vagusnerv noch? Und habe gesehen, okay, hat was mit den Ohren zu tun auch. Da gibt's hier im Ohr was. Und da gibt's auch was, der hat auch was mit den Augen zu tun. Es gibt also verschiedene Kranialnerven, die vagale Anteile haben. Und dann haben wir einfach probiert, oder habe ich einfach angefangen zu probieren, verschiedene Sachen zu machen. Also mit farbigem Licht zu arbeiten. Habe eine Methode gefunden oder jemanden ausfindig gemacht, der über eine bestimmte Art von Musiktherapie, über modulierte Schallwellen das versucht. Und das war so der Einstieg in diese Arbeit, direkt mit dem Gehirn zu arbeiten und dann zu gucken, was passiert.
Wenn wir gerade bei dem ersten Beispiel bleiben, Sie sagen, mit farbigem Licht haben Sie angefangen. Und wenn Sie da einem Skispringer kommen, so jetzt arbeiten wir mal mit farbigem Licht, wie ist denn da die Reaktion?
Na, das ist ja so, dass jeder Sportler oder jeder Skispringer jetzt im Skisport, es gibt Skibrillen und die kriegen von ihren Ausrüstern ein weißes Glas, ein dunkles Glas, ein gelbes Glas, ein rotes Glas, also so eine Auswahl. Und dann wählen die Gläser je nach Wetter aus. Meistens wählen sie die Gläser aber nicht danach aus, ob die Gläser ihrer Motorik zuträglich sind. Und das sollten sie eigentlich tun. Wir haben nun mal drei verschiedene Rezeptoren für verschiedene Farben auf unserer Retina und das Gehirn ist ganz eng verbunden. Also diese Pathways, diese Bahnen sind sehr eng verbunden, auch mit bewegungssteuernden Systemen. Und farbiges Licht hat große Auswirkungen auf Motorik und auf mentale Prozesse.
Können Sie das direkt in Rot, Gelb, Grün, können Sie es direkt aufklären?
Ja, gucken Sie einfach raus den Himmel an. Also morgens ist der Himmel rot. Im Idealfall nicht gerade in unserem Sommer, aber normalerweise ist er rot und das ist ein Signal dafür für Aktivität. Also die meisten Menschen werden dann wach, sollten sie zumindest. Dann wird der Himmel blau und blau wirkt auf den Organismus aktivierend aufs Gehirn, aber auch auf das parasympathische System entspannend. Und am Abend hat rot eine andere Wirkung, da ist es eher wieder runterfahrend. Also Licht hat unterschiedliche Wirkungen zu unterschiedlichen zirkadianen Zeiten. Und auch die Wirkungen von Licht sind etwas unterschiedlich. Also man muss es individuell austesten. Was? Rot ist aktivierend, gelb ist motorisch oft ein bisschen aktivierend. Also es ist unterschiedlich.
Magn Hölke, Sie als Co-Trainer der österreichischen Skisprung-Nationalmannschaft, haben Sie sich besonders auf das mentale Training fokussiert, haben da richtig große Erfolge gefeiert. Und jetzt bieten Sie ein besonderes Konzept an für Betroffene von Long-Covid-Symptomen. Das sind allerdings ja mehr als 200 unterschiedliche Symptome. Wie machen Sie sich denn da überhaupt auf die Spur?
Nee, zuerst mal, bei den Österreichern war es gar nicht so sehr das Mentale, sondern es war ein Teil davon. Wie ich mich auf die Spur mache. Menschen kommen zu mir in ein Training oder schreiben mir eine Mail und denen geht's einfach so, dass sie sagen, ich kann meinen normalen Alltag nicht wahrnehmen. Ich kann nicht mehr einkaufen, ich bin schlapp, wenn ich mich anziehe, wenn ich meine Excel-Tabelle bearbeiten muss für meinen Job, geht nicht. Ich komme gar nicht klar. Und ja, was man dann macht oder der Arbeitsprozess sieht so aus, ich muss erstmal ein paar Daten sammeln, muss wissen, wie ging es den Leuten denn vorher, nehmen die Medikamente, wie ist der Lebensstil, ich messe verschiedene autonome Parameter und gucke, was die können und was sie nicht können und versuche sie dann mit verschiedenen Reizen besser zu machen. Dann kriegen sie Hausaufgaben und müssen arbeiten.
Ja, viele Menschen sind ja auch erstmal verunsichert, weil sie gar nicht wissen, ob sie sich das eventuell einbilden, ob diese Symptome tatsächlich da sind oder ob Covid-19 tatsächlich dafür verantwortlich ist. Die Empfehlungen der Pneumologen sind noch vorsichtig. Jetzt hat die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie gestern zusammen mit weiteren Fachgesellschaften erste Richtlinien für eine Long-Covid-Behandlung vorgestellt. Haben Sie da reingeguckt?
Nein.
Warum nicht?
Mich interessieren eigentlich diese Richtlinien, die irgendwelche Gesellschaften aufstellen, nicht, sondern mich interessiert der Mensch, mit dem ich arbeite. Und ich versuche auch nicht, eine Diagnose zu bearbeiten oder zu trainieren, sondern ich versuche, den Menschen, der vor mir sitzt und mit dem ich arbeite, zu verbessern. Deswegen glaube ich, dass diese generellen Richtlinien für eine Volksgesundheit Sinn machen mögen, bis zu einem gewissen Punkt. aber nicht in einer individualisierten Umgebung und in einem individuellen Setting.
Ja, macht es für Sie vielleicht noch herausfordernder, ganz konkret herauszufinden, was jetzt eben die Symptome sind und wie Sie vorgehen? Atemnot oder Geruchs- und Geschmacksverlust sind ja Begleiterscheinungen, die damit einhergehen. Wie gehen Sie dabei dann mit Ihrem Training vor?
Ja, zuerst mal möchte ich wissen, was ist den Menschen wichtig? Also ich möchte wissen, was möchtest du wieder können? Also ich versuche, die Motivation zu erhöhen. Möchtest du wieder mit deinen Kindern spielen können für eine halbe Stunde oder Fußball spielen können, so wie früher? Das ist ein gutes Ziel. Wenn man das hat, dann ist man bereit, Dinge zu tun. Dann mache ich ganz viele Tests. Und ich habe ein Buch geschrieben, das kommt im Oktober raus, Long-Covid-Training. Da geht es darum, dass man erstmal zu Hause diese Tests auch selber macht und seinen Körper erstmal kennenlernt und ausprobiert.
Haben Sie ein Beispiel für einen Test? Was
mache ich? Ja, das kann ein Beweglichkeitstest sein. Zum Beispiel mit den Fingern ganz normal bei gestreckten Beinen zum Boden greifen oder eine Ganzkörperrotation.
Das können ja viele so schon nicht.
Oder Sauerstoffsättigung oder die messen mit einem Pulsoximeter oder einen Balancetest, also mit geschlossenen Augen oder mit offenen Augen in einem schmalen Stand stehen. Es gibt verschiedene Tests, die man anwenden kann. Und dann macht man eine Übung, einen Reiz. Das kann ein Reiz sein wie ein Fake-Smile, also ein künstliches Lachen. Oder feste auf die Zähne beißen. Oder das kann auch ein Warm-Kalt-Wechselreiz sein. Oder das kann ein Reiz sein, den ich mit den Augen mache. Also Blicksprünge, schnelle wechselnde Blicksprünge. Oder
was finde ich über diese Reize heraus?
Über diese Reize kriege ich nichts raus. Aber wenn ich gucke, wie gut kann ich mich jetzt gerade bewegen und stelle das fest, also den Status quo. Und dann mache ich zum Beispiel einen Reiz für meine Augen. Ich mache eine Augenübung für eine Minute und mache dann... Wiederhole dann den Test nochmal, den ich vorher gemacht habe und stelle dann fest, oh, ich kann mich besser bewegen. Ups, jetzt ist durch die Augenübung meine Balance besser geworden. Oder, oh, das ist ja seltsam, meine Sauerstoffsättigung hat sich verändert durch eine Augenbewegung. Wie kann das denn sein? Ja, dann ist es interessant und dann kann man sagen, okay, wenn die Parameter sich in eine positive Richtung bewegen, dann mache ich mehr von genau dem Reiz, der mir gerade gut getan hat.
Neuroathletik ist eine Trainingsmethode fürs Gehirn, um Konzentration, um Koordination zu stärken. Wie haben Sie denn eigentlich entdeckt, dass das eine Möglichkeit ist, auch Menschen mit Covid-19, mit Long-Covid-Symptomen helfen zu können?
Ich würde gar nicht so sagen, dass es eine Methode ist, sondern ich würde eher sagen, dass es
so ein Konzept,
weil wir benutzen einfach viele Dinge. Ich klaue mir Sachen zusammen, die funktionieren in allen möglichen Bereichen und gucke einfach, ob das die richtigen Dinge sind für den Menschen, der da sitzt. Ist eine gute Frage.
Gab es so einen auslösenden Moment, irgendeine Situation?
Ja, ich habe mich immer sehr dafür interessiert. Ich habe damals meine Diplomarbeit über den Vagusnerv geschrieben und einen amerikanischen Wissenschaftler und seine Theorien darüber. Und habe dann, als ich ein Jahr lang als Trainer in den USA gearbeitet habe, Leute kennengelernt, die mir erzählt haben von Dr. Kopp von Set Health Performance. Bei dem habe ich viel gelernt. Das war genau das, was ich auch gemacht habe, worüber ich gerade meine Arbeit geschrieben habe. Ich habe von dem dieselben Ideen gehört, nur besser. Besser ausformuliert, spezifischer, genauer und bin dann einfach massiv da eingestiegen und habe da habe gemerkt, das ist ja mehr und mehr gespürt, das ist mein Thema, das ist das, was ich will, da wird mir nie langweilig, das kann man lernen bis zum Lebensende, es wird spannend bleiben.
Dann taucht plötzlich eine Pandemie auf und danach gibt es Menschen, etwa 10% nach Schätzungen, die Langzeitfolgen haben, eben Symptome, die sie nicht einordnen können, die bestimmten Long-Covid-Symptome.
Ja.
Wie wurde Ihnen klar, dass Sie da Unterstützung leisten
sofort,
können?
Weil die Symptome, die Menschen haben, kommen zum Großteil aus dem Stammhirn, aus der Inselrinde. Also unser Blutdruck wird gesteuert im Stammhirn, in bestimmten Regionen, in Pons und Medulla. Genauso wie Schlucken, genauso wie einseitige Probleme mit den Gesichtsmuskeln. Unsere Inselrinde sagt unserem Cortex permanent, wie wir uns fühlen. Und wenn ich mich schlecht fühle, dann kommt dieses Signal, diese Information aus der Inselrinde, die ein großer Integrationshub für alle sensorischen Informationen ist, die wir empfangen. Und diese Bereiche sind nun mal betroffen von Long-Covid und Ich denke, dass wenn das Gehirn ganz, ganz viel macht von dem, was wir tun, ich denke, es gibt noch eine andere Ebene, aber dann sollte man sich auch darum kümmern und gucken, wie kann man diesen Bereich gesunden. Und mir war sofort klar, dass es ähnlich ist wie bei einer Gehirnerschütterung, die Sachen, die da passieren. Ich arbeite viel mit Menschen, die Gehirnerschütterungen hatten, auch im Reitsport. Ich habe auch da ganz viele Sachen gemacht und nächstes Jahr kommt ein Buch im Reitsport raus. Also mir war sofort klar, okay, das ist mein Thema. Ich kann da was machen, ich kann denen helfen. Und ich habe mich gewundert, warum viele Neurologen ja nicht eingreifen, aber dann ist mir klar geworden, die haben nur pharmakologische Möglichkeiten. Denen fehlt dieses Bewegungshandwerkszeug, was wir als Trainer haben. Wir sind Experten für Bewegung und können hier über Bewegung, über spezifische, genaue Bewegung, genau die Bereiche auch aktivieren und stimulieren, die ungesund sind.
Das ist schon interessant bei Ihnen zu erfahren, wenn Sie sagen, wer zum Beispiel eine Gleitsichtbrille trägt, der aktiviert sein Mittelhirn weniger. Warum ist das denn so?
Naja, eine Gleitsichtbrille ist sehr, sehr bequem erstmal, sehr convenient. Und man muss sich, glaube ich, darüber klar sein, dass immer, wenn man so was ganz, ganz Tolles, Praktisches hat, dass das auch irgendwo einen Preis hat. Also eigentlich müsste man die Brille wechseln, ne, für weit und eine für nah nehmen. Und wenn man so eine Gleitsichtbrille aufhat, da nimmt man eigentlich den Ziliarmuskeln, die die Form der Linse entwickeln, ihren Job weg. Und diese kleinen Muskeln werden aktiviert von einem bestimmten kranialen Nerv, dem Nervus oculomotorius. Und der mündet und füttert ins Stammhirn, und zwar im Bereich des Mittelhirns, das ist der kranialen Nerv 3. Und bewegungsneurologisch sozusagen ist das Mittelhirn eher zuständig für Bewegungen, die Beugung machen.
Interessant, ja.
Das heißt, wenn dieser Bereich nicht mehr gut reguliert ist, dann sehen wir oft sowas wie etwas zu stark gebeugte Haltung. Und es kam vor ein, zwei Jahren, ich habe so einen Post auf Facebook oder Instagram, ich weiß es nicht mehr, darüber gemacht, den die Leute faszinierend fanden und der zigtausendmal geteilt worden ist, glaube ich. Es gab eine Arbeit darüber, dass einfach diese Auswirkungen sehr, sehr drastisch sind.
Stellt sich ja gleich die Frage, was können Trägerinnen und Träger von Gleitsichtbrillen tun, damit sie wieder ihren Muskel aktivieren?
Ja, den unbequemen Weg gehen und eine Brille für zwei Situationen benutzen.
Also es geht nur über den unbequemen Weg. Hier passt vielleicht auch der Kommentar von Lothar, der gerade eben ins Studio geschrieben hat. Und der sagt, ja, er empfiehlt, einen Stift an die Augen zu führen und bis dicht an die Nase und dann zu fokussieren. Und dann würden wir merken, wie die Augenmuskeln wehtun und wie dann Stirn und Hinterkopf anfangen zu kribbeln. Und er sagt, das sind genau die Reize, die Marc Nölke da meint. Und er sagt, scheint ein großer Fan des neuronalen Trainings zu sein und sagt, das ist die Zukunft.
Ja, vielen Dank. Ich hab ihn nicht bezahlt. Super nett, dass er schreibt. Es gibt ganz viele Augenübungen, die wir machen können. Und er beschreibt hier eine Übung, die wir entweder Schielomat nennen oder Bleistiftliegestütz, wo man wirklich die Augen in Konvergenz, also ins Schielen bringt und versucht dabei einen Punkt zu fokussieren. Es gibt ganz viele verschiedene Augenbewegungen und die können unterschiedlich wertvoll sein für unterschiedliche Menschen. Man kann damit Einfluss nehmen auf sowohl Sehschärfe, wenn man das dauerhaft trainiert, aber auch auf die Art und Weise, wie man sich bewegt.
Es ist tatsächlich so, ich habe mal gehört, ja, ganz gut ist, wenn man gerade viel am Computer sitzt, dann soll man auch mal in die Weite des Raumes gucken und dann wieder näher fokussieren. Ich mache das dann manchmal, wenn ich dann abends im Raum sitze beim Fernsehen und stelle dann fest, ach, wenn ich so eine Übung mache, tatsächlich dann einen Untertitel, wenn etwas geschrieben da steht, sehe ich plötzlich sehr viel schärfer.
Gut. Weiter so.
Also das kann ich da tatsächlich die Sehschärfe dann auch beeinflussen, wenn ich das häufiger mache?
Ja, also das kann man. Das kann man sogar sehr, sehr gut machen. Es ist aber Arbeit. Und viele Menschen sind nicht bereit, diese Arbeit zu tun und sind sich nicht sicher, ob das Ergebnis auch wirklich gut ist. Aber wenn man Arbeit reinsteckt, dann kann man das absolut tun und man kann Sehschärfe verbessern.
Motivieren Sie uns mal, wie viele Dioptrien sind drin?
Ein, zwei Dioptrien können schon drin sein.
Klingt gut. Boah, Respekt. Lenja Kramers hat gerade gemeldet ins Studio und sie hat es mit Augentraining geschafft von minus 9,75 Dioptrien auf minus 7,5 Dioptrien. Also Glückwunsch dazu. Und das zeigt, man muss was tun für die Augen, dann funktioniert's. Wir sitzen inzwischen auch anders und zwar Füße oben im Grunde auf dem Sitz. Ist jetzt für die Sitzfläche vielleicht nicht ganz so toll, aber warum ist es für den Körper gut?
Naja, gerade wenn man viel sitzt und 8 Stunden vielleicht im Büro hocken muss in einer Position, für die wir überhaupt nicht gebaut sind, hat das ganz, ganz viele schlechte Wirkungen. Und ich persönlich versuche meine Sitzposition, wenn ich mal so Bürotage habe, die habe ich beim Schreiben jetzt öfter gehabt, oft zu verändern. Dann geht es mir einfach am Ende des Tages besser. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwie Schmerzen entwickle, ist viel kleiner. Ich versuche gerne in so einer einfach einer tiefen Kniebeuge viel zu sitzen und viel zu sein. Also ganz kompresst sozusagen in der Kompression, und im Gegensatz dazu hänge ich mich oftmals in meinem kleinen Büro an so eine kleine Stange und bleib da mal für eine Minute oder zwei hängen. Das ist so das Entlastende, ein bisschen mit der Schwerkraft spielen.
Stange im Studio können wir Ihnen jetzt leider nicht bieten. Ich konnte Sie jetzt aber so gute anderthalb Stunden beobachten und habe gesehen, Sie haben sich sehr oft umgesetzt oder Sie haben auch mal die Arme in die Luft geworfen.
Ich bin nervös.
Sie sind nicht nervös. Sie sind ja Profi in dem Geschäft.
Nein, ich bewege mich einfach gerne. Ich bin ein Bewegungsmensch. Für mich ist Bewegung wie für andere vielleicht ein Instrument spielen oder malen oder eine andere künstlerische Tätigkeit ausführen. Das gehört für mich dazu, und ich fühle mich nicht wohl, wenn ich mich nicht bewegen kann. Ich kann mich besser konzentrieren, wenn ich mich bewegen kann, und kann präsenter sein, wenn ich mich bewegen kann. Und ich brauche das. Das gehört einfach zu meiner Persönlichkeit dazu.
Ist das vielleicht sogar etwas, was wir uns von einem Personal Trainer abgucken könnten? Oder ist das wieder ganz individuell, weil es bei jedem anders ist?
Na, ich kann das ja nicht von jedem erwarten, dass jeder so ist. Und ganz viele Menschen sind anders aufgewachsen. Ich hatte das Glück, ganz viel lernen zu dürfen von vielen tollen Sportlehrern und Trainern. Viele Menschen haben das Glück nicht gehabt und sind aufgewachsen mit der Überzeugung, dass ihre Kompetenz, sich zu bewegen, sehr gering ist. Wer dreimal in der ersten Klasse beim Völkerball den Ball ins Gesicht gekriegt hat, der macht kein Ballspiel mehr gerne. Und wenn man dann so eine Überzeugung von sich entwickelt, dass man unsportlich ist, dann kann man Pech haben, und das bleibt für sein Leben lang so. Dabei muss das überhaupt nicht sein. Man kann alle Dinge lernen und man kann ganz viele Kompetenzen entwickeln.
Gerade nach solchen Erlebnissen bieten Sie auch besondere Trainingsmethoden an. Sie haben das eben mal anklingen lassen. Im Pferdesport gibt es häufig Gehirnerschütterungen, wenn man beispielsweise vom Pferd fällt. Sie haben das Thema Gehirnerschütterungen beim Skispringen bei sich erlebt. Ja. Wie gehen Sie da jetzt vor? Sie haben ein Konzept entwickelt, das nennt sich Neuro-Rider.
Ja, genau. Ich komme aus so einer Reiterfamilie und bin also so ein bisschen im Stall auch aufgewachsen. Während die Mama und Schwester geritten sind, bin ich im Wald rumgeturnt und habe Sprungkrafttraining gemacht und kenne diesen Stallgeruch. Bin wieder ins Reiten gerutscht und habe da eine Gruppe von tollen Menschen ausbilden dürfen und mache das auch jetzt noch mit diesem Konzept. Habe festgestellt, dass Reiter natürlich viele Gehirnerschütterungen haben, weil Reiten ist saugefährlich. Und viele Reiter sind einfach körperlich nicht so super grundausgebildet wie in anderen Risikosportarten der Fall. Und deswegen habe ich relativ viel mit Gehirnerschütterungen zu tun und mit Menschen, die Spätfolgen haben aus Gehirnerschütterungen, und arbeite mit denen und rehabilitiere die, oder ich darf nicht rehabilitieren sagen, ich trainiere sie einfach, dass sie besser werden und weniger Symptome haben.
Wenn ein Personal Trainer zu Gast ist, jetzt haben wir Marc Nölke wieder die Position gewechselt, erklären Sie es unseren Hörerinnen und Hörern.
Auch wir sind einfach in eine tiefe Kniebeuge gegangen, beziehungsweise finde ich cool, dass Sie so gut drauf sind und einfach mitmachen.
Erklären Sie uns, wofür ist es gut, tiefe Kniebeuge also kurz vor der Mittagspause zu empfehlen, warum?
Boah, ich weiß nicht, kann ich ehrlich gesagt nicht jedem vor der Mittagspause immer gut empfehlen, aber ich finde, es ist einfach eine sehr natürliche Position, in der man sehr, sehr lange sitzen kann. Eine viel natürlichere Position als das normale Sitzen. Es trainiert mitunter auch den einen oder anderen ein bisschen, wenn das ein neuer Reiz ist. Und ich fühle mich in der Position total wohl und viel wohler als normal auf dem Stuhl zu sitzen. Ist nicht immer sozial kompatibel, das überall zu tun, aber bei der Bahn darf man es nicht. In Restaurants ist es auch nicht so gerne gesehen. Da muss man sich ein bisschen an Konventionen halten. Aber wenn ich alleine bin und zu Hause bin, sitze ich ganz gerne so.
Ja, ansonsten sollte man das eigene Kissen vielleicht mitbringen. Das heißt, Sie sitzen tatsächlich so auch vorm Computer und schreiben in dieser Position?
Ja, oft. Nicht immer, aber sehr oft.
Sie behaupten von sich, Sie sind ein neugieriger Mensch und nehmen von jedem Klienten auch etwas mit. Was haben Sie denn von der letzten Klientin, vom letzten Klienten mitgenommen?
Die letzte Klientin war eine Klientin, die sehr jung ist und eine sehr, sehr komplexe Geschichte hat. Und ich versuche immer auch die Geschichten des Klienten zu verstehen und zu finden.
Können Sie uns ein bisschen was verraten?
Ich sage ja keinen Namen, aber es gibt so ein Ehlers-Danlos-Syndrom, das sich bei manchen Leuten im Darm, bei manchen Leuten woanders niederschlägt. Und wenn man nur nur ein Brötchen essen kann und eine bestimmte Sorte Schinken und nur eine bestimmte Sorte von Hähnchenfleisch und seine ganze Nahrung darauf beschränkt ist und man nur 1000 Kalorien pro Tag essen kann, weil es so eingeschränkt ist, dann wird's Leben schwierig irgendwann.
Wie konnten Sie ihr helfen?
Wir haben gerade erst angefangen zu arbeiten, aber wenn jemand so wenig isst und so wenig die zugehörigen Nerven und Systeme auch benutzt, dann geht es mir erstmal darum, diese Systeme auf andere Arten zu aktivieren. Also wir arbeiten da erstmal mit so einer Art Bewegungssubstitution. Sie kaut nicht, also muss sie mehr kauen. Sie schluckt wenig, also muss sie bestimmte Schluckübungen mit der Zunge machen zum Beispiel oder mit dem Gaumen machen, um diese neuronalen Systeme auch weiterhin aktiv zu halten, die ja eine Rolle in den Netzwerken auch spielen, damit der kognitive Verfall auch nicht irgendwie noch größer wird.
Um auf die Frage zurückzukommen, was haben Sie von ihr gelernt?
Hartnäckig zu sein, strukturiert zu sein. Also ich war einfach beeindruckt, wie ein Mensch in so jungen Jahren schon so tief einsteigt und ihren Körper kennenlernt und sich mit ihrer Gesundheit beschäftigt. Aber ich glaube, jeder Kranke ist Experte für das, was für seine Krankheit und für das, was ihn betrifft. Aber es war eine ganz beeindruckende, sehr sympathische junge Dame.
Ja, also ja. Respekt vor dieser Arbeit. Und im Oktober kommt, wie gesagt, Ihr Buch zum Training mit Long-Covid. Mhm. Ich sage herzlichen Dank für den Besuch in Essenz, Leute.
Vielen heute Dank, Vormittag. Es war toll, hat mich gefreut. Dankeschön.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.